Das Kapitel gliedert sich also darin, erst einmal überhaupt sich zu informieren, was Banken tun. Dann brauchen Banken ein Eigenkapital und da gibt es besondere Vorschriften, die beachten müssen. Das ist der nächste Teil. Dann reicht aber das Eigenkapital alleine nicht, um den Banken zu ermöglichen, ihr Geschäft zu bewerkstelligen, sondern sie müssen sich weiteres Kapital besorgen. Und das leihen sie sich von ihren Kunden, von anderen Banken und so weiter. Und wenn sie sich dieses Geld leihen, dann entstehen dabei Kosten. Und das nennt man die Refinanzierungskosten, die dabei entstehen. Und das ist immer die Basis dafür, wie eine Bank kalkuliert und was sie da macht, um ihre Kunden mit entsprechenden Kreditkonditionen oder so etwas oder auch Anlagekonditionen zu versehen. Da muss sie immer auf ihre Refinanzierungskosten achten. Und dann schauen wir uns an, was eine Bank managen muss in dem traditionellen Geschäft. Wir schauen also nicht aufs Wertpapiergeschäft der Bank, wir schauen nicht aufs Immobiliengeschäft der Bank und so etwas, sondern wir schauen nur eigentlich auf dieses Kredit- und Anlagegeschäft der Bank. Und da gibt es eben drei wesentliche Faktoren, die Bank im Auge behalten muss. Das eine die Qualität ihrer Kreditkunden, das ist dieses Portfolio-Management. Zum zweiten die Frage, habe ich immer ausreichend Geld zur Verfügung, um allen Anforderungen genügen zu können? Anforderungen einmal, was das Auszahlen von Geld angeht, über Automaten, Überweisungen und so weiter. Und zum Zweiten auch die Liquidität für das Herauslegen von Krediten an die Kunden. Habe ich davon genügend? Und dann das Ertragsmanagement, dass ich also ausreichend Geld verdiene an meinem Geschäft. Das hängt wiederum natürlich eng zusammen mit den Refinanzierungskosten. Dann kommen wir auf etwas, das ist jetzt wieder stärker anschließend an das, was wir im letzten Kapitel schon hatten, nämlich diese Frage, was können, wie hängt eigentlich Inflation oder Deflation zusammen mit verschiedenen Faktoren? Und da hatten wir speziell auch einen Faktor herausgestellt, nämlich diesen Zusammenhang zwischen Geldmengenentwicklung einerseits und Güterentwicklung andererseits und dass da eben Differenzen dazu führen können, dass Deflation oder Inflation entsteht. Und deswegen ist es wichtig, dass Geschäftsbanken, also ganz normale Sparkasse oder Raiffeisenbank, etwas kann, das auch die Zentralbank kann, nämlich Kredite zur Verfügung stellen, Kredite schöpfen, Geld entstehen lassen. Und dann muss die Zentralbank sich natürlich bemühen, auf diese Geldschöpfung der Banken einzuwirken. Und das ist dann das letzte Kapitel, wo wir die verschiedenen Instrumente uns anschauen, die die Zentralbank verwendet, um einzuwirken auf die Geldschöpfung der Geschäftsbanken, nämlich einmal die Leitzinsen, dann die Geldversorgung der Geschäftsbanken durch die Zentralbank, das ist eine der Quellen, die hier existieren, und die Mindestreserve. So, ich möchte nur ein paar Highlights rausgreifen aus den ersten Teilen und mich dann stärker fokussieren heute auf die beiden letzten Kapitel, also diese Geldschöpfung und die Werkzeuge der Zentralbank. Schauen wir mal an, was wir vorweg wissen sollten. Geschäftsbanken sind jetzt auf der Folie 6. Geschäftsbanken sind eigentlich sowas wie Makler, wenn es um Kredite geht. Sie leihen sich Geld bei Leuten, denen sie es auch wieder zurückgeben müssen, bis aufs Eigenkapital, das soll ja dauerhaft in der Bank bleiben, und sie verleihen dieses Geld an andere. Und wir sehen hier also mal in einer etwas anderen Art und Weise aufgezeichnet die Bilanz einer Bank. Wenn wir mal kurz unten bei dem Passiva durchgehen, da haben wir also das Eigenkapital, das da reinkommt, dann die Kontoguthaben der Bankkunden. Dann kann eine Geschäftsbank Schuldverschreibungen verschiedener Art ausgeben, egal wie das jetzt heißt, Sparkassenbrief oder Obligation oder Wandelanleihe oder sowas. Ja, das sind verschiedene Varianten. Dann kann sie sich Geld von anderen Geschäftsbanken leihen und sie kann sich Geld leihen von der Zentralbank. Das sind also diese Kernelemente. Ich habe es irgendwo vorher im Text drin, ja, GB heißt immer Geschäftsbank, ZB heißt Zentralbank und hier dieses SV, das heißt Schuldverschreibung. Ja, und dann hat sie also auf der Passivseite Kapital. Was macht's daraus auf der Aktivseite? Sie hält einen gewissen Vorrat an Bargeld für ihre Kunden bereit. Einmal in der Kasse der Bank selber, dann in den Geldautomaten. Dann kann sie, wenn sie tatsächlich zu viel Geld haben sollte, zu viel Geld eingesammelt hat, dann kann sie dieses Geld anlegen bei anderen Geschäftsbanken oder bei der Zentralbank. Wobei im Moment anlegen bei der Zentralbank für die Geschäftsbanken nicht so witzig ist, weil da müssen sie eine Strafgebühr zahlen, wenn man es mal so nennen will. Offiziell heißt dann Verwahrgebühr von 0,5%. Das heißt, ich gebe da 100 Euro hin an die Zentralbank und dann kriege ich, wenn ich das ein Jahr dort gelassen habe, nur 99,5 Euro zurück, weil die Zentralbank von mir einen Negativzins verlangt fürs Geldanlegen von minus 0,5% im Jahr. Dann haben wir Kontokredite an private Haushalte, sei es, dass ihr euer Girokonto überzieht, sei es, dass ihr eine Immobilienfinanzierung macht oder einen Autokredit von der Bank aufnehmt oder so etwas. Das sind dann diese Sachen. Das gleiche gibt es natürlich auch an Unternehmen. Die sind dann etwas umfangreicher. Was eine Bank gelegentlich auch macht, das ist, dass sie von ganz großen Unternehmen Schuldverschreibungen kauft, die diese Unternehmen ausgegeben haben. Da ist dann also Kreditnehmer das Unternehmen und Kreditgeber ist derjenige, der die Schuldverschreibung erwirbt. Das wäre hier dann also eine Geschäftsbank. Ja, und dann gibt es auch, dass die Geschäftsbanken dem Staat Kredite geben. Speziell in der Europäischen Union und in der Eurozone ist es der EZB untersagt, direkt dem Staat Kredite zu geben. Und es gibt so eine indirekte Variante, wie die Europäische Zentralbank das im Moment macht, speziell damit ökonomisch schwache Staaten wie Italien und Griechenland nicht zu hohe Zinsen zahlen müssen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich untersagt. Wenn der Staat Kredite braucht, dann soll er sie sich besorgen über den Umweg der Banken oder über den Kapitalmarkt, indem er Schuldverschreibungen ausgibt. Und das kann eben auch sein, dass die Geschäftsbanken solche Schuldverschreibungen erwerben. Das ist also dieses klassische Kreditgeschäft einer Zentralbank. So funktioniert das. Und dann müssen wir etwas Weiteres uns anschauen mal. Und zwar, wenn Banken Kredit vergeben, dann müssen sie immer einen bestimmten Anteil von dem Kredit mit Eigenkapital unterlegen. Dieser Anteil, der variiert. Das können wir uns mal anschauen. Ja, nehmen wir mal hier die Folie 15 her. Beziehungsweise schalten wir es gleich in den Präsentationsmodus. Das ist einfacher. Muss ich bloß hier das Fenster ein bisschen aufziehen für euch, damit ihr da auch was seht. Konzentrieren wir uns mal zunächst hier auf diesen Teil. Das, was da aufgeführt ist, ist nicht alles gleich wichtig. Ich blende euch jetzt nur mal den linken Teil ein des Ganzen. Wir haben hier eine Tabelle, die uns auflistet die Schuldnerqualität von Banken. Und diese Schuldnerqualität, die wird mit sogenannten von Banken, ja, Banken kriegen auch so etwas, aber auch normale Unternehmen kriegen so etwas, Staaten kriegen so etwas. Wo man das im Normalfall nicht macht, ist für private Haushalte, die haben keine eigenen Ratings. Im Normalfall mag vielleicht ein paar Ausnahmen geben, aber da ist das unüblich. Und diese Ratings, das sind also sozusagen Schulnoten für die Fähigkeit, auch in Zukunft die eigenen Schulden bedienen zu können. Und die beste Schulnote ist also dieses 3 mal A und die schlechteste Schulnote ist ein Dora. Und ihr seht, wir haben das so in drei Pakete gegliedert. Ja, ein grünes, ein gelbes, ein rotes Paket. Das grüne Paket heißt, die können mit ziemlicher Sicherheit den Kredit zurückzahlen. Da muss schon viel schief laufen, dass die das nicht können. Das gelbe Paket heißt, es kann sein, dass sie einen massiven Schuss vor den Bug kriegen. Wenn das passiert, dann ist die Fähigkeit zurückzuzahlen gefährdet. Aber wenn es halbwegs normal läuft, ist das in Ordnung, dass sie können die zurückzahlen. Und die rote Kategorie heißt, also für die, da muss schon alles gut laufen, damit sie zurückzahlen können, beziehungsweise die müssen einen Sechser im Lotto haben, damit sie zurückzahlen können. Oder sie sind schon eine Kategorie weiter, dann haben wir hier unten diese letzten beiden, Selective Default und Full Default, die können also dann nicht mehr zurückzahlen. Das ist also hier diese Aussage. Wir können mal nach rechts rüber schauen, ein bisschen weiter. Blende es mal eben auf. Da seht ihr dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ihren Kredit nicht zurückzahlen können. Und da haben wir unterschiedliche Angaben. Einmal für innerhalb eines Jahres, das ist die ganz rechte Spalte, und dann für innerhalb von 10 Jahren. Und dann könnt ihr sehen, dass also in diesem ersten grünen Feld diese Wahrscheinlichkeiten ziemlich gering sind, dass die auch in 10 Jahren nicht zurückzahlen können. Wenn wir dann in das gelbe Feld hineingehen, da sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten schon deutlich höher. Ja, im untersten Teil schon ein Drittel. Rechnen wir schon damit, dass praktisch ein Drittel der Kunden, die dieses B-Rating haben, innerhalb von 10 Jahren in eine Situation kommen, dass sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Und wenn wir dann in den roten Bereich hineingehen, das geht dann also von 50%, jeder zweite Kunde fällt aus, bis 100%, dass also jeder Kunde ausfällt, beziehungsweise hier sind wir dann eigentlich korrekt formuliert, schon in einer Situation, in der der Kunde schon ausgefallen ist. Deswegen ist hier auch eine Deckungsgleichheit mit dem kurzfristigen Bereich, wo hier auch diese 100% sind. So, das, was die Banken interessiert daran, ist, dass sie natürlich kein Geld verlieren wollen. Aber da hängt noch was weiteres dran. Das sehe ich mal, wenn ich jetzt da mal aufblende. Ich reduziere das wieder mal das Ganze, damit wir da uns konzentrieren auf das Wichtige. Die Banken müssen unterschiedlich viel Eigenkapital bereitstellen, je nachdem, wie gut oder schlecht ihr Kunde ist. Das heißt, mit dem Eigenkapital, das Sie zur Verfügung haben, können Sie unterschiedlich viel Kredit vergeben, je nachdem, wie die Qualität Ihrer Kunden ist. Je mehr schlechte Kunden Sie haben, desto weniger Kredit können Sie vergeben. Je mehr gute Kunden Sie haben, desto mehr Kredit können Sie vergeben. Im Privatkundenbereich oder sagen wir mal im Unternehmensbereich ist es ziemlich selten, dass eine Bank so 3A-Kunden und AA-Kunden hat. Ja, die sind jetzt auch nicht so zahlreich, dass man sie an jeder Ecke findet. Das, was weit verbreitet ist bei Kunden, zumindest vor Corona, ist dieses 1A, 3B bis hinein vielleicht noch 2B. Ja, das ist so das Brot- und Buttergeschäft der Banken. Bei Firmenkunden, sie wollen nicht gerne haben Kunden mit einem B und erst recht nicht die schlechteren, aus Gründen, die für uns leicht nachvollziehbar sind. Und das heißt, sie können sich also ein bestimmtes Vielfaches ihres Eigenkapitals leisten als Kredit, das sie rauslegen. Und wenn ihre Kunden zum Beispiel durch Corona jetzt deutlich runterrutschen in der Qualität, dann wird es plötzlich sehr, sehr viel enger. Sie haben viel mehr Schwierigkeiten, noch Kredite vergeben zu können. Und es kann dann sein, im Extremfall, dass plötzlich auch sehr gute Kunden, also die hier so in dieser A-Kategorie drin sind, Schwierigkeiten haben, von der Bank Kredit zu kriegen. Nicht deshalb, weil sie ihnen nicht gerne Kredit geben würde. Das würde sie auf jeden Fall. Sondern weil sie nicht ausreichend Eigenkapital hat, um noch Kredit vergeben zu können. Das nennt man dann eine Kreditklemme und das ist etwas, das man immer versucht zu vermeiden, dass so etwas auftritt. Und das ist dann so eine Situation, wo sich der Staat überlegt, was machst du jetzt mit so einer Bank, die in so einer Kreditklemme drin ist? Findest du eine andere Bank, die die aufkauft? Eine Bank, die gesünder ist, die das verkraften kann, sowas aufzukaufen? Oder lässt du sie pleite gehen? Oder gehst du her und steckst Eigenkapital in diese Bank hinein, damit die sich sanieren kann? Das sind also diese Varianten, die die Geschäftsbanken hier haben. Schau mal wieder in unsere Gliederung rein. Ich habe euch zwischendrin dann immer wieder so Bildchen rein, die sehen alle ziemlich ähnlich aus, aber illustrieren halt unterschiedliche Zusammenhänge zwischen dem, was passiert, wenn ich eine Veränderung auf der linken Seite habe und dem, was passiert dann mit meiner Möglichkeit, Kredite zu vergeben oder was passiert, wenn ich links keine Veränderung habe, aber zum Beispiel die Qualität meiner Schuldner sich verändert, dann habe ich das hier abgebildet. So, dann schauen wir mal auf die Refinanzierungskosten von Geschäftsbanken. An die Daten kommt man schlecht ran. Wie das ist bei Geschäftsbanken mit der Refinanzierung. Aber man kann sehr gut Daten bekommen, wie das ist beim Staat. Und das habe ich euch hier mal aufgeführt, damit wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schuldnerqualität einerseits und der Möglichkeit, günstig Kredite zu bekommen. Andererseits, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich da unten den Rahmen irgendwie auch wegbringe. Schauen wir mal. Klappt immer noch nicht. So. Wenn wir hier mal schauen, die Bundesrepublik Deutschland fällt in die Kategorie der besten Schuldner weltweit. Momentan muss die Bundesrepublik Deutschland nicht Geld bezahlen, wenn sie sich 10 Jahre lang Geld leiht, sondern sie kriegt Geld. Völlig absurde Situation. Hängt damit zusammen, dass international viele Leute sehr viel Geld haben und für dieses sehr viele Geld eine sichere Geldanlagemöglichkeit suchen. Aktien können immer mal wieder wackeln. Ihr habt es mitbekommen, als der Corona-Lockdown kam, da sind die um ein Drittel runtergegangen, die Aktienpreise, jetzt haben sie sich wieder erhöht. Also wenn man solche Schwankungen nicht will, dann sucht man sich irgendeine sicherere Anlage. Und als sichere Anlagen gelten im Moment einerseits Gold, zweitens Immobilien, zum dritten Staatsanleihen. Und bei diesen Staatsanleihen, da gibt es eben welche, die sind sehr sicher, wie die Bundesrepublik Deutschland. Und um die zu kriegen, da wetteifern die Leute, dass sie also da was abbekommen. Und deswegen ist es hier möglich, negative Zinsen zu haben, dass also die Leute Geld mitbringen müssen, wenn sie der Bundesrepublik Deutschland Geld leihen wollen. Wir sehen nächste Kategorie, dieses 2a, da finden wir zum Beispiel Frankreich. Und bei denen, die müssen minimal was bezahlen. Spanien sehen wir, ist schon wieder eine Kategorie schlechter. Und da muss man schon ein bisschen mehr zahlen als spanischer Staat, wenn man hier Geld haben will. Wenn wir mal kurz auf die Abstände schauen, ja, hier haben wir 0,45 Abstand von 3a auf 2a und von 2a auf 1a haben wir also einen Abstand von 0,68. Das heißt, wir können sehen, das ist nicht irgendwie proportional verteilt oder so etwas, sondern das ist wirklich, wie sind die Leute bereit, hier Geld hineinzugeben oder nicht. Und je ausgetrockneter sozusagen ein Markt ist, je weniger Angebot an Kapital da ist, das die Staaten aufnehmen könnten, desto höher sind halt diese Zinsen. Wir schauen uns als nächstes mal Italien an. Die sind also nicht ganz dieses 3B, sondern die sind bei ein paar Ratingagenturen dann in diesem 3B- schon drin. Deswegen da also so in die Mitte gesetzt. Die müssen schon 1,6% bezahlen. Das, was vielleicht erstaunlich ist, Griechenland ist also über eine Kategorie schlechter, zahlt aber wiederum nur 0,16% mehr als Italien. Also, wir sehen, das ist nicht unbedingt so, dass man sagen kann, pro Ratingstufe ein Viertel mehr oder ein Achtel mehr oder sowas. Das hat man früher längere Zeit mal behauptet, ist aber eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Ich zeige euch mal auf der Folie 23 ein Bild, wie sich die Zinsen verändert haben für die Euro-Staaten. Und wir sehen einmal die Zeit vor der Einführung des Euro. Die Einführung des Euro wurde 1998 als Rechnungseinheit gemacht und 2002 dann als Bargeld. Und ihr könnt unschwer sehen, dass also Länder, die eine extrem hohe Verzinsung zahlen mussten, wie Griechenland, bevor die Rede war vom Euro, dann plötzlich Zinsen zahlen mussten, nur noch in derselben Größenordnung wie Deutschland, die also traditionell sehr niedrige Zinsen hatten. Hier diese lila Kurve ist das. Ja. Die Situation war natürlich extrem verlockend für diese Staaten, die vorher so hohe Zinsen gewohnt waren, dass sie jetzt so billig an das Geld kommen. Und das haben sie dann eben genutzt, auch um entsprechend reichlich davon zu nehmen und haben das an ihre Bürger dann weitergegeben als Wohltaten. Und diese kreditfinanzierten Wohltaten haben sich dann in der Finanzkrise etwas gerecht. Da müssen wir mal kurz auf diesen Zeitstrahl draufschauen. 2006 bis 2009. Da hatten wir die Finanzkrise, die ausgelöst war von den amerikanischen Subprime-Loans, also diesen, ja, fast hätte ich jetzt schon gesagt, betrügerischen Immobilienkrediten, aber ja, kann man nicht so behaupten, aber von diesen Immobilienkrediten, die man nur deshalb gemacht hat, weil man das Risiko weiterverkaufen konnte. Und die haben die Banken ziemlich geschwächt schon, diese Kredite, die hier über den Jordan gegangen sind, die also Probleme gemacht haben. Und auf diese geschwächten Banken ist dann plötzlich die Frage zugekommen, hey, Griechenland hatte da einen Regierungswechsel und da wurde bekannt, dass die griechische Regierung einen etwas schrägen Deal gemacht hatte, nämlich so ein Pensionsgeschäft mit der Idee, dass sie also ganz viele Staatsbeteiligungen verkauft haben an ein privates Bankenkonsortium. Das hat für Einnahmen gesorgt. Da hat Griechenland dann sagen können, hey, schaut's her, wir haben einen Haushaltsüberschuss. Und dann hatte sich der Staat aber verpflichtet, dass er diese Sachen wieder zurückkauft vom Bankenkonsortium ein paar Jahre später mit einem Aufschlag. Und da hat jeder gesagt, hey, wo wollen die Griechen denn das Geld hernehmen? Weil das, was sie da jetzt an Einnahmenüberschuss hatten, das haben sie ja schon verfrühstückt, indem sie die Renten erhöht haben und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass alle gesagt haben, oh Gott, was kommt jetzt da auf die Banken schon wieder zu? Und dementsprechend sind dann also in den Jahren bis 2014 die Zinsen so richtig hochgeschossen für einzelne Länder. Wir sehen also da am höchsten hochgeschossen natürlich Griechenland. Dann in grün Portugal, dann müssen wir mal kurz gucken, in welcher Farbe haben wir Italien, das ist dieses Lila hier, ja, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Lila, das irgendwo da unten ist, Italien und dann hatten wir auch noch ein bisschen Spanien dabei und sowas, können wir hier auf der Folie etwas genauer sehen. Da sind die also ein bisschen rausgegriffen. Da haben wir Italien und Griechenland mal im Vergleich zu Deutschland. Und da oben haben wir für das Jahr 2019, wie sich die Renditen entwickelt haben. Und wir sehen, die Bankenlandschaft hatte sich ein bisschen beruhigt, deswegen hat sich das Ganze wieder gestaucht, komprimiert. Die Risikoaufschläge sind geschrumpft, die hier zu bezahlen waren. Und jetzt mit Corona ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Im Moment bemerken wir auf den Märkten noch keine großen Auswirkungen, aber das kann sich ändern. Wir können hier zum Beispiel sehen, für Unternehmen jetzt, nicht für Staaten, dass es zu Beginn der Corona-Krise also einen massiven Anstieg nach oben gab. Und als dann der Lockdown aufgehoben wurde, hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Aber es ist immer noch eigentlich im Schnitt über dem, was vor Corona war. Wenn wir nochmal nach ganz unten schauen, ich habe das da rechts mal rauskopiert, dann sehen wir, dass die Staaten, und das ist jetzt bitte der Durchschnitt der Euro-Staaten, also da sind die hohen Zinsen von Griechenland, Italien und sowas mit drin und die niedrigen von Deutschland, dass der Durchschnitt der Euro-Staaten auch hier einen Anstieg hatte, aber der ist deutlich früher schon abgeflacht. Und wir sind jetzt da praktisch wieder auf dem Niveau zurück, auf dem wir gestartet sind. Für die 3A-Unternehmen sind wir auch in etwa auf dem Startniveau, aber das sind, wie gesagt, nicht so viele. Und für die anderen, da sind wir auf einem etwas erhöhten Niveau, weil man sagt, da ist die Gefahr größer, dass die kippen. Und das sehen wir insbesondere hier bei diesem C-Rating. Ja, die waren vor der Krise bei Zinsen in der Größenordnung, ja, so 8% und sind jetzt bei Zinsen in der Größenordnung so 12,5%. Und das bedeutet also, dass wir hier bei den Kosten für Unternehmen eine starke Schwankung haben. Und das resultiert eben auch daraus, wie kann ich mir überhaupt Geld besorgen auf den Märkten, wie reichlich ist es vorhanden. Und was wir auch lernen müssen, ist, dass je nachdem, in welcher Währung ich mir Geld besorge, ich unterschiedliche Zinsniveaus habe. Wir sehen hier im oberen Bereich das Zinsniveau für amerikanische Staatsanleihen und im unteren Bereich sehen wir das Zinsniveau für deutsche Staatsanleihen. Die Bonität ist nicht ganz so gut von den USA wie von Deutschland, aber fast. Also sie haben bei 2 von 3 Ratingagenturen das gleiche sehr gute Rating wie Deutschland, nur die dritte Ratingagentur ist eine Stufe schlechter für USA, während sie für Deutschland auch gut ist. Das heißt, dieser Unterschied hier, der ist hauptsächlich kommend aus dem unterschiedlichen Währungsraum, dass im US-Raum höhere Zinsen fällig sind, im US-Dollar-Raum als im Euro-Raum und weniger jetzt kommend aus wirklichen Bonitätsunterschieden. Naja, Zinsstrukturkurve brauchen wir uns jetzt nicht so Gedanken machen im Moment. Hier haben wir auf der Folie 35 das, was einer Bank Kopfzerbrechen machen kann. Wir haben die Möglichkeit, dass die Kreditkunden sich verschlechtern oder ich schon von Haus aus natürlich ein schlechtes Kreditportfolio habe. Ein Portfolio ist eine Ansammlung von Gegenständen, in die ich mein Geld gesteckt habe. Und bei der Bank sind eben diese Gegenstände dann Kredite, wo sie ihr Geld hineinstecken. Und da geht es dann eben darum, ob diese Kredite eine entsprechende Qualität haben oder nicht. Und wir schauen uns das gleich nochmal kurz an. Dann haben wir als nächstes, dass die Bank stetig in der Lage sein muss, Liquidität zu haben für Abhebungen, für Kreditherauslagen. Und wenn das nicht da ist, dann ist die Bank schlagartig insolvent. Das ist nicht anders als beim Unternehmen. Ja, wenn die Liquidität fehlt, dann muss das Unternehmen auch Insolvenz anmelden. Ja, und dann ist noch die Schwierigkeit der Bank, einen vernünftigen Ertrag zu erwirtschaften. Das ist insbesondere bei Niedrigzinsen für die Banken schwieriger als bei hohen Zinsen. Naja, was haben wir? Zunächst einmal, was jetzt das Kreditportfolio angeht. Wir haben Banken, die sind mehr so im Kleinkundengeschäft und weniger im Unternehmensgeschäft. Da ist es so, dass im Kleinkundengeschäft häufig die Kredite nicht so genau geprüft werden wie im Unternehmensgeschäft. Dafür habe ich halt kleinere Summen, die ich verliere, wenn ein einzelner Kredit mal pleite geht. Aber dadurch, dass ich keine Prüfung habe, habe ich halt doch eine Reihe dieser kleinen Kunden drin, die relativ schlecht sind. Das habe ich jeweils so gekennzeichnet, dass dann ein Teil von diesem Kreis rot ist. Und wenn ich halt wirklich die einzeln prüfen würde, wie ich das bei Firmenkunden mache, dann habe ich da halt deutlich weniger Kunden drin, die so einen roten Anteil haben. Wo eine Bank auch bei Privatkunden solche Einzelprüfungen macht, in etwas detaillierterer Form, das sind Immobilienfinanzierungen und teilweise bei so Sachen wie Autofinanzierung, aber so im Kleinkreditgeschäft und erst recht beim Dispo-Kredit, wo man also das Konto überziehen darf, da findet eigentlich überhaupt keine Detailprüfung statt, sondern man macht dann nur so eine maschinelle Prüfung der Kontoeingänge und Ausgänge und dann wird entschieden, die können einen Kredit haben und da fängt man sich halt im Schnitt ein schlechteres Risiko ein als bei Einzelfallprüfungen. Anderer Faktor, wie Banken schlechter werden können, und das trifft jetzt auch die Firmenkunden haben, ist, wenn sie zu ehrgeizige Wachstumsziele haben. Es gibt halt nicht beliebig vermehrbar die Ware guter Kreditkunde. Und das heißt, wenn ich besonders schnell wachsen will, dann muss ich in Kauf nehmen, dass einige meiner Kreditkunden nicht ganz so gut sind. Das ist in einer guten wirtschaftlichen Lage kein Problem. Aber wenn ich in eine Corona-Situation reingehe, dann tue ich mich mit diesem Portfolio, das da auf der Folie 38 drauf ist, links, bedeutend leichter als mit dem Portfolio, das da auf 38 rechts ist. Ja, weil die sind ja alle schon angefressen hier, diese drei schon etwas stärker angefressen. Da ist die Gefahr viel größer, dass die mir wegkippen in so einer Corona-Krise, als bei denen, die da nur so ein kleines bisschen schlecht sind. Also, da muss man immer schauen, wenn die Bank zu dramatisch wächst, kann sein, dass die dann irgendwann ins Wackeln kommen. Naja, und ich habe das vorhin mit Corona schon erwähnt, das kann auch unabhängig von Corona sein, wenn eine Konjunkturkrise ist, dass auf den Exportmärkten gerade nicht so viel geht oder sowas, dann ist es halt typischerweise so, dass im Bestandsportfolio sich eine schlechtere Qualität einstellt und das führt dann dazu, dass die Bank mehr Eigenkapital bereitstellen muss und das heißt, dass die Bank weniger Kredite neu vergeben wird und das bedeutet wiederum, dass weniger ökonomische Chancen durch Unternehmen wahrgenommen werden können und hat eine gewisse prozyklische Wirkung. Prozyklisch heißt, dass etwas eine konjunkturelle Bewegung, in dem Fall eine Abwärtsbewegung, verstärkt, anstatt sie zu mildern. So, dann noch eine Spezialität, das sogenannte Klumpenrisiko. Klumpenrisiko, davon spricht man, wenn Risiken zusammenhängen. Ihr habt es ja zum Beispiel mitbekommen, die Autoindustrie hat im Moment drei Probleme. Erstens, es gibt eine gewisse Zurückhaltung mit dem Kauf von Neuwagen generell. Zweitens, sie ist gerade dabei, durch so eine Vertrauenskrise zu gehen, wo die Leute sagen, weiß nicht, habe im Moment nicht so das Gefühl, dass ich da vernünftiges Auto für mein Geld kriege. Und das dritte ist dieser Wechsel der Antriebstechnologie, der existiert und Unternehmen wie Tesla hochspült und sowas. Und da habt ihr mitbekommen, okay, da gibt's diese Autohersteller, die haben Probleme. Und dann habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass in der Folge der Hersteller Probleme es zu Problemen kommt bei den Zulieferern. Diejenigen, die also Teile für diese Autos fertigen. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ich an einem Ort ein großes Unternehmen habe, das Zulieferer ist oder einen großen Autohersteller habe, dann gibt es natürlich auch Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten und die werden dann vielleicht entlassen oder machen Kurzarbeit. Und diese Entlassungen und diese Kurzarbeit, das ist auch ein Risiko, das mit der Situation der Autohersteller korreliert. Ich habe also unabhängige Wirtschaftseinheiten, nämlich diese Zulieferer und die Mitarbeiter, die aber ein Risiko teilen mit einer Branche. Und da spricht man dann davon, dass man hier ein Klumpenrisiko hat. Also wenn es dem Autohersteller schlecht geht, geht es den Zulieferern schlecht, geht es den Mitarbeitern schlecht. Und das ist etwas, das eine Bank auch sehr genau managen muss. Wie groß ist mein Klumpenrisiko? Wie stark ist mein Kreditportfolio davon berührt, wenn es in einer bestimmten Branche schlecht läuft? Oder wenn es in einem bestimmten Staat schlecht läuft? Ja, nehmen wir mal an, in Italien verschärft sich diese permanente Krise, die die italienische Wirtschaft hat, oder auch der italienische Staat hat, noch mehr, dann ist es ja nicht so, dass ich zwingend davon ausgehen kann, dass ich das auf den Staat begrenzen kann, sondern der stellt dann zum Beispiel irgendwelche Wohlfahrtsprogramme ein. Das heißt, den Bürgern geht schlechter, sie kaufen dann weniger. Das heißt, den Unternehmen geht schlechter und so weiter. Das heißt, wir haben hier tatsächlich also eine positive Korrelation der Risiken und das führt also dazu, dass ich ein Klumpenrisiko habe. Das bedeutet, dass ich bestimmte Kriteriengruppen aufaddieren muss, alle Kreditnehmer, die ich in diesem Bereich habe, unabhängig davon, ob die sich kennen, gegenseitig verwandt sind oder sonst irgendwas. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr im Auslandsgeschäft Schwierigkeiten habt, weil eine Bank sagt, sie hat schon zu viele Klumpenrisiken, zu großes Klumpenrisiko für ein bestimmtes Land und kann euch deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen oder so etwas. Das sind also solche Fälle, wo eine Bank in Schwierigkeiten geraten kann. Liquiditätsmanagement habe ich schon mehrfach erwähnt, worum es da geht. Wir müssen einerseits eben ausreichend in der Lage sein, Abhebungen durch Überweisung oder durch Barabhebung zu honorieren als Bank. Und zum Zweiten müssen wir in der Lage sein, jederzeit ausreichend Mittel zu haben, um tatsächlich einen Kredit aufrechterhalten zu können und nicht sagen zu müssen, hey, du musst den Kredit jetzt zurückzahlen, weil meine Sparer von mir das Geld wollen. Und dass das nicht so ganz ohne ist, das sehen wir hier, wenn wir mal diese Fotos anschauen. Im Jahr 2007, hatte ich euch vorher gesagt, da war diese Subprime-Loan-Krise. Da haben sich vor den Schaltern einer britischen Bank namens Northern Rock die Leute gesammelt, die ihr Geld abheben wollten, weil klar war, Northern Rock ist in große Schwierigkeiten geraten durch Immobilienkredite. In der Mitte haben wir ein etwas älteres Bild aus Köln 1931, die wollten von der Stadtsparkasse das Geld abheben. Und hier rechts sehen wir aus dem Jahr 2015 Schlangen vor Geldautomaten in Griechenland, weil die Leute hier Bargeld wollten und es hieß, Bargeld könnte knapp sein. Es gab immer wieder die Meldung, dass den Griechen das Bargeld ausgeht, um noch Geld abheben zu können. Man hat dann limitiert, es darf nur noch so und so viel pro Woche abgehoben werden und so weiter. Das sind also Möglichkeiten, wie eine Bank in Schwierigkeiten geraten kann. Und dieser Bank Run, den wir insbesondere hier auf dem Mittelfoto sehen, aber auch da links, das ist also eine ganz große Gefahr für Banken, dass sie hier plötzlich illiquide werden. Ja, dann schauen wir mal auf das Ertragsmanagement. Hier haben wir die Situation, dass Banken oftmals nicht zu dem Zeitpunkt, wo ihre Kunden einen Kredit wollen, auch von den Kunden Guthaben da haben. Und dann müssen sie irgendwie einen Ausgleich schaffen. Ja, das können sie einerseits dadurch machen, dass sie sich Geld leihen von anderen, aber sie sind es dann halt gewohnt, dass man das nicht unbedingt passend zusammen hat und dann kommt es zu Überlegungen, wie man denn eigentlich das auch ausnutzen könnte, um mehr Geschäft zu machen, ja, ist vielleicht der falsche Ausdruck, um ein rentableres Geschäft zu machen. Und diese Folie wollen wir uns mal kurz wieder im Präsentationsmodus anschauen. Wir haben also eine Funktion, wo die Laufzeit von Krediten und Spareinlagen eingezeichnet ist und der Zinssatz, der hier gilt. Und dann haben wir hier also die Beschaffungskosten, das, was Sie Ihren Kunden bezahlen müssen und das, was die Kreditkunden der Geschäftsbank bezahlen müssen. Und da gibt es eine Differenz und das wäre also die Spanne, wenn die Bank immer in der Lage wäre, sich für die Laufzeit vom Kredit auch genau die Mittel zu besorgen, die gleiche Laufzeit haben. Ja, dann wäre immer das hier die Spanne, die die Bank hat. Das können wir als diese Normalmarge bezeichnen. Ja. Jetzt ist es aber so, ich könnte ja auch hergehen und könnte einen Kundenkredit, der mir hier diesen Zinssatz bringt, weil er ein bisschen länger läuft, refinanzieren, also mir das Geld dafür besorgen bei anderen Kunden, die bei mir Geld anlegen wollen, die das immer nur kurzfristig besorgen wollen. Ja? Und dann habe ich die Möglichkeit, zusätzlich zu dieser Normalmarge noch zu kriegen, eine zusätzliche Marge. Ja, im Extremfall hier diese Menge. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen deutlicher eingezeichnet, ja, so krass wäre das im Normalfall nicht. Aber das würde natürlich bedeuten, dass ich hier bedeutend mehr an demselben Kredit verdienen kann. Meine Überlegung für die Kunden, oder sagen wir besser für die Bank, ist natürlich dann, ja, okay, wie geht denn das jetzt dann weiter? Wenn ich hier die Situation in die Zukunft übertrage, was habe ich denn dann für Probleme? Schauen wir uns das hier nochmal kurz die zwei Refinanzierungsmöglichkeiten an. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass ich also sage, ich habe einen Kredit mit Tilgung und da wird im ersten Jahr das getilgt, im zweiten Jahr kommt diese Tilgung hier hinzu, ja. Und dann sage ich also, gut, ich muss mir Mittel leihen über einen bestimmten Zeitraum, damit ich diesen Kredit refinanzieren kann. Und ich refinanziere dann also den längst laufenden Teil, finanziere ich für 6 Jahre und die anderen entsprechend kürzer und kann hier dann eine tilgungskongruente Refinanzierung machen. Oder ich kann auch hergehen, das ist der untere Fall, dass ich eine Refinanzierung in ganz kurzen Etappen mache, weil das gerade das Billigste ist und dann halt immer entsprechend weniger neu einkaufe. Und das alle Vierteljahr wieder. Das beinhaltet das Risiko, dass ich plötzlich in einer Situation sein könnte, wo ich meinem Kunden zugesagt habe, ich leihe ihm über eine bestimmte Laufzeit hinweg Geld. Und krieg aber plötzlich dieses Geld nicht mehr geliehen auf dem Markt. Das kann passieren. Ja, insbesondere wenn wir in der Situation einer Kreditklemme sind, wo sich die Geschäftsbanken gegenseitig misstrauen und so etwas, das haben wir alles schon in jüngerer Zeit gehabt, dann gibt es plötzlich hier diese Schwierigkeiten. Was auch passieren kann ist, ich kalkuliere mit einem bestimmten Refinanzierungssatz, der das für mich ja interessant macht, dass ich diese abweichende Refinanzierung mache und plötzlich steigen mir die Zinsen über das hinaus, was ich kalkuliert habe, und ich mache dann ein Minusgeschäft. Und das ist also auch eine Situation, die wir so eigentlich nicht haben wollen. So, das ist jetzt der allgemeine Teil einmal durch. Und jetzt kommen wir dann zum speziellen Teil, was die Geschäftsbeziehung oder die Aufsicht der Zentralbank über die Geschäftsbanken angeht. Wir haben als erstes mal, was wir verstehen wollen, eine Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Da denken wir uns im ersten Moment natürlich, wie soll denn das gehen? Ja, es gibt doch dieses Notenbankprivileg, das heißt, die dürfen doch gar kein Geld drucken. Das ist völlig richtig, die Geschäftsbanken dürfen kein Geld drucken. Und dann haben wir vielleicht noch gehört, dass die Zentralbank Geld einfach entstehen lassen kann durch Überweisung von Geld. Da wissen wir auch, das kann ja die Geschäftsbank gar nicht, weil die Geschäftsbank sich ja vorher das Geld immer erst zusammenleihen muss. Denken wir uns, hey, wie soll die denn jetzt eigentlich Geld entstehen lassen? Und wie das nun geht, das sehen wir hier auf der Folie 56. Die Geschäftsbanken können durch Kredite, die sie vergeben, das Geld vermehren. Wir rufen uns noch mal kurz in Erinnerung, wie das denn eigentlich ist mit dieser Geldmenge. In die Geldmenge reingezählt werden Guthaben, die Kunden haben bei der Bank oder andere kurzfristige Forderungen, die Nichtbanken gegen die Banken haben. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Was nicht reingezählt wird, sind irgendwelche Kreditvolumina und so weiter. Die sind da nicht drin. So, jetzt hat eine Bank von diesen Guthaben, die zur alten Menge M3 gehören, eine bestimmte Menge zusammen und sie vergibt einen neuen Kredit. Dieser neue Kredit, den ihr Bankkunde aufnimmt, zählt nicht zur Geldmenge, aber die ganzen alten Refinanzierungsmittel, die bleiben drin in M3. Ja, das wird nicht reduziert. Es ist nicht so, dass M3 irgendwie so kalkuliert würde, dass wir davon runterziehen müssen, was an Kredit vergeben wurde, sondern das bleibt einfach. So, jetzt nimmt der Kunde diesen Kredit in Anspruch. Der Kredit wird valutiert, wie es im Fachchinesisch heißt. Das heißt, er überweist dieses Geld an denjenigen, der von ihm Geld zu bekommen hat, warum er dann überhaupt diesen Kredit aufgenommen hat. Das heißt, er kauft irgendwas damit. So, was passiert jetzt beim Verkäufer der Ware? Der kriegt jetzt eine Gutschrift auf seinem Konto. Und wir gehen mal davon aus, dass er vorher bei seinem Konto eh schon im Guthaben war. Dann vergrößert sich jetzt dieses Guthaben. Und dieses vergrößerte Guthaben, das zählt wiederum rein jetzt in die neu festzulegende Menge von M3. Das heißt, ich habe aus der alten Menge M3, die um den Kreditbetrag kleiner ausgefallen war, habe ich jetzt eine erhöhte Menge von M3 gemacht, die um den Kreditbetrag größer ist. Und das kann ich im Prinzip beliebig oft machen. Ja, die Bank des Warenverkäufers könnte jetzt wieder einen Kredit vergeben, bei dem dann wieder das Gleiche passiert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt haben wir dann die Möglichkeit, dass wir theoretisch in unbegrenzter Höhe Geld entstehen lassen könnten durch die Geschäftsbanken. In der Praxis ist das nicht ganz so, ja. Da muss man zu einem mal als Kreditkunde kreditwürdig sein und beliebig viele kreditwürdige Kunden gibt es jetzt auch nicht. Zum Zweiten muss die Bank sich sicher sein können, dass sie diese Mittel auch tatsächlich verleihen kann, dass die also nicht vom Kunden demnächst abgerufen werden, weil er Gehälter bezahlen muss oder sonst irgendwas, dieser Warenlieferant. Dann kann ich schlecht für einen Kredit hernehmen, wo ich sag dir den auf 2 Jahre zu, ja, wenn nach 10 Tagen das Geld wieder weg ist für Gehaltszahlungen. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, der Zentralbank da einzugreifen und diese Möglichkeit stärker zu limitieren. Und das wird sie auch tun, weil sie vermeiden will, dass etwas entsteht bei unbegrenzter Geldschöpfung der Geschäftsbanken, nämlich ein Anheizen der Inflation. Deswegen hat sie Instrumente, wie sie darauf einwirken kann. Und mit diesen Instrumenten werden wir uns dann gleich auseinandersetzen. Ja, wir sind also jetzt bei diesen Instrumenten der Zentralbank und das bekannteste sind die sogenannten Leitzinsen. Schauen wir mal auf die Folie 61. Da seht ihr, wie sich die Leitzinsen verändert haben über die Zeit. Und diese Veränderung der Leitzinsen, die ist etwas, das gesteuert wird in irgendeiner Art und Weise. Und das wollen wir uns mal anschauen, wovon das denn eigentlich gesteuert wird. Aber vorher vielleicht noch kurz einen Blick. Wir haben manchmal in den Nachrichten so den Eindruck vermittelt, als gäbe es nur einen Leitzins. Das ist nicht richtig. Es gibt drei. Aber dieser grün markierte, das ist der wichtigste Leitzins, weil darüber das größte Volumen gesteuert wird. Und der liegt im Moment bei 0,0%. Was gibt's? Wofür ist der relevant? Der ist immer dann relevant, wenn sich eine Geschäftsbank bei der Zentralbank über einen längeren Zeitraum hinweg Geld leiht. Wenn sie das nur von einem Tag auf den anderen tut, dann ist dieser gelblich eingefärbte Zinssatz relevant. Der ist also ein bisschen größer, null, nämlich 0,25%. Und wenn eine Geschäftsbank bei der Zentralbank Geld hinterlegt, ohne dass das gefordert wäre, dann muss sie diesen schon erwähnten Strafzins bezahlen von jetzt 0,5% pro Jahr. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wovon hängt es denn ab? Dazu bitte ich euch dann wieder in den Präsentationsmodus zu gehen, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar habe ich euch jetzt hier auf der Folie 62 mal diesen normalen ganzen HVPI drauf gezeichnet als unterbrochene rote Linie. Und wir schauen uns jetzt einmal ganz links da diese Bergformation an, was mit der ist, aber vorher markieren wir nochmal kurz ein, was denn so der Wunschkorridor der Zentralbank wäre für die Inflationsrate. Das wäre so von 1,5 bis 2%, haben wir gesagt. Und dann gibt es eine Zone, wo sie also gar nicht hin will. Das ist einmal der Negativbereich, Deflation will sie auf keinen Fall. Und dann müssen wir sagen, da muss man auch noch einen Teil der Pluszone dazurechnen, wegen dieser Unschärfe, die wir erwähnt hatten bei der Messung des HVPI, dass also es sein kann, dass die Haushalte schon eine deutliche Preisreduzierung empfinden, wenn der HVPI wegen der konstanten Mengen noch eine Preissteigerung anzeigt. Das heißt, hier in diesem weißen Bereich ist eigentlich keine große Handlungsnotwendigkeit gegeben. Das kann man akzeptieren. Lieber wäre es der Zentralbank noch, wenn wir in diesem oberen rosa Bereich drin wären. Muss ich vielleicht mal irgendwann anders anfärben, damit man es stärker unterscheiden kann. Und wo sie auf jeden Fall nicht hin will auch, das ist der obere weiße Bereich. Ja, der mittlere weiße und der obere rosa Bereich, das ist akzeptabel. Aber der untere rosa und der obere weiße Bereich, das ist nicht akzeptabel. So, und jetzt sehen wir ja hier, wenn wir da mal schauen, in diesem Zeitraum 1999-2000, da sind wir mit der Inflationsrate, mit dieser rot gestrichelten Linie, ja über diese 2%-Marke rausgeschossen und parallel dazu hat sich dann auch der Zinssatz erhöht. Ja, ich markiere das mal mit dieser Ellipse. Können wir sagen, ja okay, kann man nachvollziehen. Die Zentralbank verteuert also anscheinend, wenn die Inflationsrate ansteigt, die Zinsen. damit Sparen attraktiver wird, das heißt weniger Güterkäufe, damit Zinsen für Kredite teurer werden, das heißt weniger Interesse an Krediten und weniger Käufe von Waren auf Kredit. Ja, und dann schauen wir mal auf den nächsten Anstieg rauf und da sehen wir, hey, komisch, da steigen die Zinsen an, obwohl zunächst einmal ja diese Inflationsrate fällt. Macht eigentlich jetzt im ersten Moment keinen besonderen Sinn, oder? Dann blättern wir mal eine Folie weiter und schauen uns das Ganze jetzt nochmal anders an. Hier habe ich den HVPI in der rot gepunkteten Linie drin und diese Kerninflation, die ich erwähnt hatte, ja, bei der wir also die Veränderung der Energiepreise und die Veränderung der saisonalen Lebensmittel rausnehmen. Die habe ich da rausgezählt und wenn wir uns jetzt diesen Bereich anschauen, dann sehen wir, hier haben wir eigentlich einen stetigen Anstieg der Kerninflation und dann macht es auch Sinn, warum hier die Zentralbankzinsen angestiegen sind. Also was wir feststellen können, für den ersten Bereich, da wurde damals leider die Kerninflation nicht so erfasst, dass man sie noch auswerten könnte. Es gibt die Daten erst ab 2001. Was wir feststellen können, ist, dass die Korrelation zwischen Leitzinsänderungen und Kerninflationsänderung stärker ist als die Korrelation zwischen der Gesamtinflationsrate und den Leitzinsänderungen. Das ist also mal etwas, das wir uns auch für die Zukunft merken können, wenn wir wissen wollen, entweder ich bin Geldanleger, kann ich erwarten, dass die Zinsen ansteigen oder ich bin Kreditnehmer, muss ich damit rechnen, dass Kredite für mich teurer werden, dann wissen wir, lasst uns doch auf die Kerninflation schauen, gibt es da irgendwelche Tendenzen, wohin sich das entwickelt und dann können wir sagen, okay, jetzt muss ich entweder den Kredit früher aufnehmen, weil er später teurer wird oder ich warte noch ein bisschen mit der Geldanlage, weil ich da demnächst mehr Zinsen bekommen kann. Also ganz pragmatische Anwendung für uns. Da gehe ich mal wieder raus aus diesem Präsentationsmodus, damit wir ein bisschen mehr den Überblick behalten. Ich hatte es gerade schon erwähnt am Beispiel, hier auf der Folie 65 habe ich es nochmal explizit aufgeführt, was passiert eigentlich, wenn sich die Zinsen erhöhen. Und da sehen wir bei einer Leitzinssenkung, das führt dazu, dass Kredite billiger und Sparzinsen niedriger werden. Das heißt, Kredit wird attraktiver, Sparen unattraktiver. Und dieses Sparen, das bedeutet, wenn es unattraktiv wird, dass mehr konsumiert wird und die Kredite werden billiger. Das heißt, ich kann auch mehr kreditfinanzierte Nachfrage nach Investitionen und Konsum haben. Und wenn die Nachfrage also steigt, dann erlaubt es den Unternehmen eine leichtere Erhöhung ihrer Preise. Und damit hat die Zentralbank das erreicht, was sie mit der Leitzinssenkung machen will, nämlich Deflation bekämpft. Umgekehrt die Leitzinserhöhung, sie macht Kredite teurer und das Sparen attraktiver. Das heißt, die kreditfinanzierte Nachfrage nach Investitionen und Konsumgütern geht zurück oder stagniert und es wird ein bisschen weniger konsumiert, ein bisschen mehr gespart. Das heißt, wir kriegen eine Situation, in der die Nachfrage bei den Unternehmen nach Gütern zurückgeht und sie deshalb Schwierigkeiten haben, die Preise weiter anzuheben und eher auf konstante Preise setzen müssen. Wenn wir das natürlich übertreiben würden mit dieser Leitzinserhöhung, dann wären sie vielleicht sogar gezwungen, die Preise zu senken. Das wollen wir aber ja nicht. Ja, wir wollen ja Deflation auf jeden Fall vermeiden. Also sehen wir hier nochmal auf der Folie 66 dann, Leitzinssenkung erfolgt bei Deflationstendenz, Leitzinsanhebung erfolgt bei Inflationsrisiko. So, wie wirkt sich das jetzt bei den Banken aus, diese ganze Geschichte? Ich habe euch hier mal gegenübergestellt die Zinsen, die die Zentralbank den Geschäftsbanken in Rechnung stellt für dieses Hauptrefinanzierungsgeschäft, also dieser wichtigste der drei Leitzinsen und das, was die Bundesrepublik Deutschland für 10 Jahre Kredit zahlen muss. Und ihr seht, das schwankt immer mit. Also offensichtlich ist es so, dass die Marktrenditen beeinflusst werden von den Leitzinsen. Ihr seht auch unschwer, dass es nicht 1:1 ist. Ja, die Schwankungen sind nicht gleich stark nach oben, nach unten, sind auch nicht immer mit dem gleichen Zeitversatz. Aber ihr seht, grundsätzlich ist das gleiche Muster erkennbar, das wir hier haben. Und die Frage ist natürlich, warum? Insbesondere, wenn wir wissen, das sehen wir da oben nochmal in der Überschrift, dass diese wichtigste Zinskategorie, die die Zentralbank mit den Geschäftsbanken vereinbart, dass die gilt für Laufzeiten von 14 Tagen aufwärts so bis normalerweise 90 Tage, jetzt seit ein paar Jahren schon bis zu 3 Jahre, weil wir jetzt halt keine normalen Zeiten haben, sondern die Europäische Zentralbank halt mit aller Macht versucht, die Euroraumwirtschaft vom Abkratzen zu bewahren und die Politik, die Wirtschaftspolitik leider die Zentralbank da ein bisschen hängen lässt. Deswegen musste sich da immer weiter aus dem Fenster lehnen und deswegen gibt's jetzt eben auch Zentralbankkredite mit Laufzeiten bis 3 Jahren. Aber 3 Jahre und 10 Jahre, das ist ein Unterschied. Ja? Und trotzdem sehen wir hier, dass die Bewegung zwar nicht völlig parallel läuft, aber dass sie doch sehr, sehr stark korreliert ist. Und das wollen wir uns mal überlegen, warum das so ist. Deswegen schauen wir auf die Folie 70. Ich lasse wieder mal im Präsentationsmodus laufen, dass wir da den Überblick besser behalten. Wir haben die Geldanleger und die Banken und die spielen miteinander. Ja, was wir jetzt haben als Ausgangsszenario ist eine Leitzinserhöhung. Die Leitzinserhöhung, das heißt, hier im kurzen Bereich, ich habe das jetzt bloß mal hier bis 90 Tage gemacht, ja, muss ja nicht immer die unnormale momentane Situation als Basis nehmen, da haben wir jetzt eine Zinserhöhung durch die Zentralbank. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Geld anlegen will und die Zentralbank sagt, wir erhöhen jetzt den Zinssatz und ich bin jetzt meinetwegen ein Anleger, der so für 90 Tage den Zinssatz vereinbaren will, weil ich jetzt sage, für 3 Monate kann ich das Geld anlegen. Ja, sind es dann 91, 92 Tage. Bin ich dann zufrieden mit dem Zinssatz, den ich hier bekomme? Ich habe jetzt leider keine Zahlenwerte eingetragen. Ja, sagen wir mal, das ist 1%. Wenn ich kurzfristig mehr Zinsen bekommen könnte, vielleicht 1,25 oder 1,5%. Da bin ich natürlich nicht zufrieden. Ja, ich leihe doch nicht der Bank länger das Geld, verzichte länger auf mein Geld und kriege dafür weniger Zinsen, als wenn ich es ihr kürzer leihen würde. Und da haben wir dann halt sehr schnell die Situation, dass die Geldanleger sagen, ich will hier dieses Geld länger platzieren, aber wenn du mir nicht mehr Zinsen zahlst, dann nehme ich es nur für einen kurzen Bereich. Und wir haben dann also ein Verlagern des Angebotes an Mittel in den kurzen Bereich hinein, haben aber auf der anderen Seite eine Nachfrage nach dem billigen Kundengeld seitens der Banken für den längeren Bereich. Naja, und wenn jetzt die Nachfrage im längeren Bereich steigt und das Angebot im kürzeren Bereich, dann gibt's halt irgendwo eine Anpassung. Und das heißt, dass also die Anlagekonditionen jenseits dieser Marke, die die Zentralbank beeinflusst, dass die Anlagekonditionen sich hier auch verändern. Und zwar in irgendeiner Art und Weise in die Richtung von den Leitzinsen, aber nicht unbedingt in der gleichen Stärke und auch nicht harmonisch über den ganzen Bereich, sondern je nachdem, wie halt Angebot und Nachfrage gerade für die einzelnen Fristen ist, wird sich das mal stärker, mal schwächer nach oben verschieben und wir kriegen hier also eine solche Veränderung und das heißt nichts anderes, als dass die Refinanzierungskosten für die Geschäftsbanken ansteigen, Und obwohl die Zentralbank ja den Geschäftsbanken nicht vorschreiben kann, was sie von ihren Kunden verlangen kann, ja, das ist den Geschäftsbanken völlig frei überlassen, werden sie natürlich sagen, hey, ich kaufe es jetzt teurer ein, dann muss ich es auch teurer verkaufen. Das heißt, dieser Leiteffekt, der ja behauptet wird mit dem Begriff Leitzinsen, der tritt auch tatsächlich ein. Und zwar, hier sehen wir es für eine Zinserhöhung, gleich sehen wir es nochmal für eine Zinssenkung, dass hier also bei der Zinserhöhung der Einkauf sich verteuert aufgrund der Verlagerungen und dementsprechend dann die Bank ihre Zinsen anpassen muss. Schauen wir es uns jetzt mal an für eine Zinssenkung. Da haben wir also unsere Leitzinssenkung der Zentralbank. Und da sagen jetzt die Geldanleger, hey, wir wollen ja diese hohen bisherigen Zinsen beibehalten. Und die Banken sagen, nee, wir wollen die niedrigen Zinsen kriegen, die die Zentralbank hier hat. Was passiert also? Die Anleger verlagern ihr Angebot in den längeren Bereich. Die Bank fragt nach in dem kürzeren Bereich. Konsequenz ist, das Angebot erhöht sich im höheren Laufzeitbereich, die Nachfrage erhöht sich im niedrigeren Laufzeitbereich und wir kriegen wieder eine Veränderung des Preises für die Geldmittel durch die Verschiebung von Angebot und Nachfrage und zwar in die gleiche Richtung wie die Leitzinssenkung, mal stärker ausgeprägt, mal schwächer ausgeprägt als die Leitzinsveränderung, aber in die gleiche Richtung, also diese Behauptung, die im Begriff drin steckt, dieser Zins leitet das Marktgeschehen, das tritt tatsächlich ein. Man könnte auch noch berücksichtigen, was die Kreditnehmer wollen. Ja, dann würden die Kreditnehmer alle sagen, na, lass uns lauter kurzfristige Kredite nehmen, ja, was also die Nachfrage hier noch stärker ausdünnen würde, als das ohnehin schon der Fall ist bei dem gegenwärtigen Verschiebungen, die wir da skizziert haben. So, schauen wir wieder in unsere etwas größere Übersicht hinein, damit wir da sehen, was los ist. Wir haben also jetzt mal diese Refinanzierungsseite angeschaut mit den Leitzinsen, wissen, wann steigen die Leitzinsen, nämlich bei Inflationsgefahr, wann fallen sie, bei Deflationsgefahr. Wissen, die Leitzinsen haben eine Auswirkung nicht nur auf den Bereich, wo sie unmittelbar die Geldbereitstellung der Zentralbank für die Geschäftsbanken berühren, sondern auch in anderen Laufzeitbereichen wegen dieses Substitutionseffektes. Und jetzt wollen wir auf das nächste Instrument schauen der Zentralbank, nämlich die Geldversorgung der Geschäftsbanken durch die Zentralbank. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Als erstes mal in der Folie 75. Da sehen wir hier abgebildet die Aktiva der Zentralbank. Zentralbank, haben wir gesagt, kann Geld einfach entstehen lassen. Diese Aktiva sind das, wie sie ihr Geld rausgibt. Und zwar, an wen gibt es raus? Naja, natürlich an den Bürger in Form von Zahlungsmitteln, was das Bargeld angeht. Ein Teil der gesamten Bargeldversorgung ist also direkt beim Bürger. Ein anderer Teil der Bargeldversorgung ist bei den Banken als Vorrat. Und dann haben wir noch die Zentralbankmittel, die den Geschäftsbanken für ihre Refinanzierung gegeben werden. Und da können wir sehen, dass wir also im Zeitablauf hier wiedergegeben von 1900 bis 2018, glaube ich, oder 2017, 2018, dass wir in diesem Zeitverlauf in Relation zur Wirtschaftsleistung hier angegeben, GDP, das ist Gross Domestic Product, das ist das Bruttoinlandsprodukt, dass wir hier im Zeitverlauf sehr unterschiedliche Bereitstellungen haben, dass aber im Großen und Ganzen die einzelnen Wirtschaftsräume in etwa gleiche Peaks haben bei dieser Bereitstellung. Ja, also nicht ganz, aber so in etwa. Für uns natürlich besonders interessant der Verlauf der grünen Kurve, die Eurozone, hochgerechnet aus den historischen Daten. Ja, Eurozone als solches gibt es ja erst seit 1998. Und wir können sehen, zu Zeiten der Weltkriege hatten wir hier Peaks, als diese Kriegskosten finanziert werden mussten. Und da hat damals halt oft mal der Staat angerufen bei der Zentralbank und gesagt, ich brauche Geld für neue Panzer, Flugzeuge und Kanonen. Und hat die Zentralbank halt überwiesen. Dementsprechend ist hier der Geldversorgung angestiegen. Interessant, die Weltwirtschaftskrise, als die Wirtschaft den Bach runterging, viele Banken auch den Bach runtergingen, Geld knapp war, wegen dieses Bankruns, den ihr vorher gesehen habt auch. Da haben die Zentralbanken nur in der Schweiz die Geldversorgung dramatisch erhöht, in den anderen Staaten nicht so sehr. Und das hat die Nachhaltigkeit dieser Weltwirtschaftskrise deutlich verschärft, weil es hier halt auch zu einer Kreditklemme gekommen ist. So, und jetzt schauen wir mal nach rechts rüber. Und da sehen wir seit dem Jahr 2007, das wissen wir, das war der Beginn dieser Finanzkrise mit diesen Subprime-Loans. Da sehen wir seit diesem Zeitraum einen ganz massiven Anstieg der Geldversorgung der Geschäftsbanken durch die Zentralbank, am krassesten ausgeprägt in der Schweiz, gefolgt von Japan. Der Durchschnitt der reichen Länder, 19 Länder, das sind also viele der Euro-Staaten plus Kanada plus Australien plus USA und Japan. Das ist dann so die nächste Kategorie, Eurozone eins drunter. Und die Vereinigten Staaten noch relativ am schwächsten hier in dem Fall. Allerdings, wenn man schaut, von welchem Niveau die kommen, dann ist es natürlich auch ein ganz nettes Vielfaches. Also offensichtlich schwankt diese Bereitstellung. Das können wir uns jetzt nochmal auf der Folie 76 etwas genauer anschauen. Auf der Folie 76 sehen wir also jetzt nur mal die Eurozone. Und wir können hier so ein bisschen Geschichte sehen, in welcher Form denn Geld bereitgestellt wird. Und da haben wir unten diesen grauen Bereich, ja, das ist sozusagen das graue Alltagsgeschäft der Zentralbank, dass sie Bargeld bereitstellt und dass sie selber Währungsreserven hält. Die Zentralbank, falls es mal Probleme gäbe im internationalen Bereich, dass sie zurückgreifen kann auf diese Reserven, um entweder Wechselkurse zu beeinflussen oder aber um die Bezahlung von Auslandsschulden zu sichern oder so etwas. Ja, und dann haben wir hier die Verleihungen von Geld an Banken. Und da sehen wir zum Beispiel hier 2012 ist das ganz dramatisch angestiegen und auch jetzt im Juli 2020 ist es wieder ganz deutlich nochmal angestiegen von einem höheren Niveau aus. Und wir sehen noch etwas Drittes, diese rote Zone, nämlich die, da heißt hier Securities Holdings, das heißt die Wertpapiere, die die Zentralbank gekauft hat unter diversen Kaufprogrammen. Darunter fallen hauptsächlich Staatsanleihen, die die Zentralbank den Geschäftsbanken abgekauft hat, aber auch in zunehmendem Maße Industrieanleihen besonders guter Unternehmen, die die Zentralbank den Geschäftsbanken abgekauft hat. Auch das sorgt dafür, dass die Geschäftsbanken Geld bekommen, dass sie sich nicht leihen müssen von ihren Kunden. Und verbessert also auf die Art und Weise oder vergrößert das Volumen, auf das die Geschäftsbanken zurückgreifen können für Kreditvergaben. Und wir sehen, das schwankt, ja, sehen wir speziell hier, wenn wir mal diesen Zeitraum anschauen von 2006 bis 2014, da hatten wir einen Peak drin, so um 2012 und danach ist es wieder runtergegangen. Warum schwankt das? Weil das ja grundsätzlich befristete Vergaben sind, am wenigsten bei dem Bargeld, ja, das ist relativ dauerhaft draußen, aber sowohl dieser gelb-orange Bereich wie auch dieser rote Bereich, die sind befristet. Die Befristung hier im gelben Bereich ist von der Zentralbank ausgehend, die sagt, ich leihe das Geld für 14 Tage, für 90 Tage, für 3 Jahre. Die Befristung im roten Bereich ist ausgehend von den Zentralstaaten und den Unternehmen, die sagen, ich gebe eine Schuldverschreibung aus und die zahle ich nach so und so vielen Jahren zurück. Also das ist kein Geld, das dauerhaft draußen ist bei den Geschäftsbanken, sondern eines, das nur vorübergehend draußen ist. So, und jetzt müssen wir uns noch mal kurz was überlegen im Zusammenhang mit dem, was wir vorher schon angeschaut hatten. Wann werden die Leitzinsen verändert und diese Wirkungskiste? Ich rufe noch mal eben die Folie 65 auf, dass wir das besser verstehen. Die Leitzinssenkung, haben wir gesagt, macht Kredite billiger und damit attraktiver, macht aber das Sparen unattraktiver. Das heißt, auf der Refinanzierungsseite soll durch diese Maßnahme sich die Menge an Geld verringern, die die Kunden bei mir parken. Auf der Kreditseite soll ich aber mehr Kredit vergeben. Wie soll das denn gehen? Ich habe weniger Refinanzierungsmittel, aus denen soll ich mehr Kredite vergeben. Genau umgekehrt bei der Leitzinserhöhung. Kredite werden teurer, sollen also weniger werden und das Sparen wird attraktiver, also soll mehr werden. Ich habe also weniger Geld, was ich rauslegen kann, soll es aber bitteschön auf der anderen Seite mehr Geld teurer einkaufen. Also muss hier irgendwo ein Ventil sein und dieses Ventil ist das, was die Zentralbank macht. Nämlich parallel zu einer Leitzinssenkung wird die Zentralbank den Geschäftsbanken mehr Geld zur Verfügung stellen und parallel zu einer Leitzinserhöhung wird sie den Geschäftsbanken weniger Geld zur Verfügung stellen. Und auf diese Art und Weise ist es tatsächlich möglich, dass links Deflationsabwehr mehr Geld, dass ich dann diese fehlenden Spareinlagen der Kunden ausgleiche mit Zentralbankgeld oder dass ich rechts dieses Ansteigen meiner Kundenanlagen dadurch ausgleiche, dass ich einfach von der Zentralbank weniger Geld bekomme. Das ist also hier dieses Konzept, das ich da fahre. Ja, dann haben wir noch ein drittes Instrument, das die Zentralbank nutzen kann, nämlich die Mindestreserve. Diese Mindestreserve ist eine Notbremse. Das heißt, die wird man nicht regelmäßig benutzen. Ja, wenn ihr in München mit dem Zug in den Hauptbahnhof reinfahrt oder in Stuttgart, dann sagt sie ja auch nicht, der Zugführer braucht nicht bremsen, weil am Ende ist ja ein Prellbock, da knallen wir jetzt einfach mal drauf. Oder der Schaffner oder Zugführer, der geht auch nicht her und sagt, jetzt fahren wir in den Bahnhof von Hinterhugel-Apfing ein, da tut jetzt nicht der Zugführer irgendwie langsam hinfahren und abbremsen oder sowas, sondern nehmen wir die Notbremse her, damit sie mal die Passagiere gleich gescheit durchbeutelt. Das ist also nicht Sinn und Zweck der Mindestreserve. Die Mindestreserve ist ein Notfallinstrument. Wenn alle anderen Stricke nicht schnell genug wirken oder reißen, dann nehme ich die Mindestreserve her. So, wie geht das? Wir haben hier mal ein krasses Beispiel. Ein krasses Beispiel kommt nicht aus der Europäischen Union. Ja. Für besonders krasse Beispiele zuständig ist hier China auf dieser Folie 83. Und wir sehen, dass China also relativ stark spielt mit dieser Mindestreserve. Wir verfolgen einfach mal hier diese weiße Linie, was für ländliche Kreditkooperativen, also das, was unsere Genossenschaftsbanken sind, hier an Mindestreserveforderungen da sind. Da sehen wir, das steigt da mal an von 15% auf 17,5%, dann geht es wieder runter auf 13,5%, dann steigt es an auf 18% und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was macht es eigentlich mit einer Bank, wenn die Mindestreserve erhöht wird? Und da müssen wir mal uns kurz die Folie 84 anschauen, am besten wieder im Präsentationsmodus. Wir haben also eine Mindestreserve, die die Geschäftsbank parken muss als Guthaben bei der Zentralbank. Gott sei Dank, die Geschäftsbanken wischen sich den Schweiß von der Stirn, müssen sie in diesem Fall nicht noch den Einlagezins bezahlen von minus 0,5%, sondern sie dürfen das für plus minus 0% hinterlegen bei der Zentralbank. Was wir aber rechts sehen können, ist, dass unser mögliches Kreditvolumen schrumpft, und zwar 1:1. Der Betrag von meinen Kundengeldern, den ich bei der Zentralbank hinterlegen muss, reduziert den Betrag, den ich meinen Kunden als Kredit zur Verfügung stellen kann, im Verhältnis 1 zu 1. So, und wenn ich jetzt die Mindestreserve erhöhe, dann schrumpft das Kreditvolumen auch 1 zu 1. Und wenn ich jetzt eine besonders drastische Erhöhung durchführe der Mindestreserve, dann habe ich unter Umständen das Problem, dass ich Kredite kündigen muss, weil ich nicht ausreichend Kapital zur Verfügung habe, um diese Kredite noch draußen zu lassen, um meinen Kunden noch diese Kredite zu überlassen. Und diese Lücke konnte dann auch nicht einfach füllen durch Kapital von der Geschäftsbank oder Zentralbank. Erstens, die Zentralbank macht diese Maßnahme sowieso, wenn sie will, dass weniger Kredite vergeben werden, also wird sie einen Deibel tun und mir das Geld ersatzweise zur Verfügung zu stellen. Und zweitens, bei den Geschäftsbanken ist ja so, dass typischerweise nicht nur eine einzelne Geschäftsbank, sondern viele Geschäftsbanken davon betroffen sind, dass für sie die Mindestreserve ansteigt. Das heißt, bei denen wird überall das Geld knapp. Und ich muss eher damit rechnen, dass auch noch hier vielleicht dieser Block Fremdkapital von Geschäftsbank und Zentralbank schrumpfen wird, parallel zu dieser Erhöhung der Mindestreserve. Also ich habe dann tatsächlich auf der Kreditseite wirklich eine richtig heftige Geschichte, dass die Unternehmen plötzlich alle nicht mehr so toll Kredit kriegen können, vielleicht einigen Unternehmen sogar Kreditkündigungen auf den Tisch flattern, bei den privaten Haushalten vielleicht auch die Aufforderung, den Dispo-Kredit zurückzuzahlen oder so etwas. Und das muss man sich also wirklich gut überlegen, bevor man hier solche Tänze aufführt wie die chinesische Zentralbank. Aber das ist natürlich der in Anführungszeichen Charme einer Diktatur, dass man sagt, scheiß drauf, ob es die Leute schlecht geht in der Folge, ob da Unternehmen krepieren, ich bin der Staat, ich mache das jetzt einmal so. Ja, so können wir das also Gott sei Dank bei uns in einem demokratischen Regime nicht machen. Aber das ist ein Notbremsinstrument. Diese Notbremse zieht man, wenn man das Gefühl hat, die Inflation gerät außer Kontrolle. Was natürlich dabei entsteht, ist das Risiko, dass ich es übertreiben könnte und dann in die Situation hineinkomme, dass ich eine Deflation auslöse. Ja, stellt euch vor, die Unternehmen haben plötzlich ihre Kredite gekündigt, gekriegt. Was machen sie denn? Ja, sie müssen ihre Material- und Warenläger räumen, müssen schauen, dass sie dann Notverkäufe machen. Wie kriegst du den Notverkauf gebacken? Ja, typischerweise unter Preis. Also Deflationsrisiko, die Leute, privaten Haushalte sagen, ja, ich kann mir das jetzt auch nicht leisten, dass ich einen Urlaub fahre auf Pump oder mir ein Auto kaufe auf Pump, weil ich kriege da gar keinen Kredit dafür und sowas. Das kann also, wenn man es übertreibt, dann nahtlos aus einer tatsächlich funktionierenden, kurzfristig funktionierenden, heftig funktionierenden Inflationsbekämpfung münden in die Situation, also scheiße, jetzt haben wir Deflation. Ja? Also das ist das Instrument, das wirklich unter einer dicken Glasscheibe drunter ist, so wie ihr das kennt, ja, bei Feuermeldern, wo man die dann erst einmal einschlagen muss und dann kann man erst den Knopf drücken. Genauso ist das jetzt mit der Mindestreserve. Das ist nichts, was man einfach mal locker macht, weil man sagt, da kann man jetzt schon irgendwie mal einfach zur Gaudi machen. So, wenn wir das Ganze jetzt mal abrundend zusammenfassen, dann haben wir also seitens der Zentralbank zwei unterschiedliche Szenarien, wie wir arbeiten können. Das erste Szenario nennen wir begrifflich die lockere Geldpolitik, das zweite die strenge Geldpolitik. Schauen wir mal zunächst, was bedeutet lockere Geldpolitik? Das bedeutet, ich will Deflation oder das Risiko von Deflation bekämpfen, dann verwende ich sie. Was mache ich da? Ich senke die Leitzinsen Notfalls senke ich die Mindestreserve, sollte ich vielleicht da mal runterschieben, dass man das auch wirklich sieht, dass das nur der dritte Fall ist und nicht gleich so als zweites dahin geht. Parallel zur Senkung der Leitzinsen erhöhe ich die Geldversorgung der Geschäftsbanken, weil wir wissen, Senkung Leitzinsen ist ja nicht nur mit Wirkung auf der Kreditseite, sondern ist auch mit Wirkung auf der Anlagenseite. Das heißt, die Leute tragen weniger Geld rein in die Geschäftsbanken. Und dann muss ich eben als Zentralbank dafür sorgen, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, diese billigen Kredite zu vergeben, was ich ja will, um die Deflation zu bekämpfen. Ja, und dann kann ich noch notfalls hergehen und die Mindestreserve senken. Das hat die Europäische Zentralbank auch einmal gemacht. Im Jahr 2012 hat sie es von 2% auf 1% gesenkt. Also ihr seht, da spielen wir in einer ganz anderen Liga als die Chinesen. Das Ziel ist eben, zunächst einmal das Kreditangebot und die Kreditnachfrage zu erhöhen, den Sparanreiz zu mindern, und dadurch soll die Güternachfrage stimuliert werden, damit wir eine Anhebung des Preisniveaus sehen. Das ist also das Ziel und Szenario dieser lockeren Geldpolitik. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch an für die strenge Geldpolitik. Da haben wir also die Bekämpfung der Inflation als Ziel. Mittel, wir erhöhen die Leitzinsen und senken die Geldversorgung der Geschäftsbanken. Notfalls, wenn es nicht ausreicht, wenn es zu langsam wirkt, können wir die Mindestreserve erhöhen. Das Ziel ist, dass wir das Angebot an Krediten, vor allem aber natürlich die Nachfrage an Krediten, senken und den Sparanreiz erhöhen, damit die Güternachfrage sich verringert. Konsequenz davon soll sein, dass die Unternehmen ihr Preisniveau nicht weiter erhöhen. Es ist nicht das Ziel, dass sie es senken, es ist das Ziel, dass sie es stabil halten. Das ist also die Idee hier bei dem Ganzen. Allerdings, schaut mal da auf die letzte Zeile. Die Nebenwirkung, wenn die Zentralbank erfolgreich ist, kann sein, dass die Unternehmen ja jetzt beobachten, unsere Güternachfrage stagniert oder sinkt. Parallel dazu steigt die Produktivität aber vielleicht weiter. Das heißt, sie brauchen schon für dieselbe Gütermenge weniger Input und damit auch weniger Arbeitskraft. Wenn die Gütermenge sinkt, sowieso nochmal weniger Input, ja. Das heißt, das Risiko, das ich hier habe bei einer erfolgreichen Inflationsbekämpfung, ist, dass ich unter Umständen ein Mehr an Arbeitslosigkeit habe. Und um dieses Risiko zu bekämpfen, ist es typischerweise so, dass die Zentralbank versucht, mit so ganz kleinen Trippelschritten nur die Leitzinsen zu verändern, was wir vorher schon mal gesehen hatten auf der Folie 61, ja, wenn ich euch da noch mal kurz dieses Bild rauszeige, ja, dann fragt man sich, warum machen die da in dem Zeitraum von 2005 bis 2007 lauter so kleine Schritte, warum nicht einmal gescheit? Das ist halt die Idee, dass man zwar den Inflationsanstieg bremsen will, aber darüber nicht riskieren will, hier großartig diese Nebenwirkung auszulösen mit diesem Beschäftigungsanstieg. Und man glaubt eben, wenn die Unternehmen Zeit haben, sich anzupassen, dann ist es weniger krass. Deswegen eben, das ist eine mögliche Nebenwirkung. Es muss nicht eintreten. Je feiner dosiert die Zentralbank umgeht mit dieser Leitzinserhöhung und Senkung der Geldversorgung, desto eher lässt sich's vermeiden, dass diese Nebenwirkung eintritt. Aber natürlich ist es so, dass die Gewerkschaften typischerweise, wenn die Zentralbank Inflationsbekämpfung macht, mordsmäßig schimpfen auf die Zentralbank. Und wenn sie denn Deflationsbekämpfung macht, dann sind die ganz zufrieden, hätten es vielleicht gerne noch ein bisschen stärker das Ganze ausgeprägt, weil es diese Auswirkungen hat auf die Beschäftigung. Und das ist der Grund, weil dieser Zielkonflikt da ist. Ja, Inflations- und Deflationsbekämpfung ist gut, aber Arbeitslosigkeit will ich ja auch nicht haben. Weil da dieser Zielkonflikt entstehen kann, deswegen hat man eine klare Vorgabe gemacht für die Zentralbank und ihr gesagt, du bist nur zuständig
für die Sicherung des Geldwertes. Welche Auswirkungen das hat auf den Arbeitsmarkt, das kann dir scheißegal sein. Das hat man damals schon für die Deutsche Bundesbank so festgelegt und das hat man auch übernommen für die Europäische Zentralbank. Im Moment aber, wisst ihr, haben wir eher ein Deflationsrisiko, was wir auf jeden Fall nicht haben oder nicht sehen im Moment, ist ein signifikanter Anstieg der Kerninflationsrate. Und infolgedessen kann die Zentralbank dann, weil nichts droht an Inflationsgefahr, kann sie in Ruhe hier diese Güternachfrage stimulieren und damit auch diese positive Nebenwirkung stimulieren, dass ein Mehr an Beschäftigung entsteht. Und hier haben wir das also nochmal zusammengefasst. Die Zentralbank muss aufpassen immer wieder, dass sie nicht in die Rolle des Wirtschaftsministers gedrängt wird. Dafür ist sie eigentlich nicht zuständig. Eigentlich soll sie sich darum nicht kümmern. Aber wenn die Wirtschaftsminister so rein gar nicht ihre Hausaufgaben machen wollen, dann wird es natürlich schwierig für die Zentralbank, sich davon zu verabsentieren. Und dann kommt sie hier unter Umständen doch in einen Handlungszwang, in dem sie eigentlich gar nicht drin sein sollte.